an und für sich präsentiert «Impro for Business» – angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation.
Eins.
Zwei. Eins, zwei, drei.
Wann?
Gurke. Eins.
Zwei.
Eins, zwei, drei.
Restaurant.
Eins.
Zwei.
Eins, zwei, drei.
Budget.
Eins,
zwei. Eins, zwei, drei. Prix Garantie.
Eins.
Zwei.
Eins, zwei, drei.
Supermarkt.
Eins.
Zwei.
Eins, zwei, drei.
Aldi.
Du hast Corinne und mit mir ist der Gary. Wir haben gerade «Say the same word» gespielt oder auch genannt «Mind the melt».
«Mind melt».
«Mind melt», ja. Mhm. Und Gary, warum hast du jetzt so hoch geredet?
Ja, wir haben das mehrfach probiert und wollten unseren Zuhörenden eine bestmögliche Verständlichkeit erreichen, haben es zuerst gleichzeitig mit unseren natürlichen Stimmen probiert und haben gemerkt, oh, das kann man fast nicht verstehen. Dann haben wir es versetzt probiert, dass einer nacheinander das Wort sagt, das nimmt aber den Reiz weg. Und dann hattest du die großartige Idee, dass ich das mal in einer Kopfstimme mache und vielleicht kann man einfach durch die Stimmklänge die Worte besser unterscheiden. Und wir haben gesagt, wir erlauben uns zu scheitern, probieren das und so machen wir das jetzt.
Genau.
Wir hoffen, dass wir nicht gescheitert sind, aber wir haben das Bestmögliche probiert und zu der Idee ja, genau und gesagt.
Absolut. Und eigentlich schon die ersten zwei Sachen vom Impro-Zyklus durchlaufen, mit dem jetzt auch der dritte, ja, das dritte Prinzip. Wir haben vor, ja, vor
vier
ein paar
Wochen,
Folgen.
Vor vier Wochen.
Oh ja, ist eigentlich
präsent.
Mal zwei, ja.
Also vor 6 Wochen haben wir den Zyklus gemacht, vor 4 Wochen die Präsenz, vor 2 Wochen das Ja-Genau-Und-Prinzip.
Und jetzt ist es Zeit, zum Fehler zulassen.
Ja.
Und was steckt dann hinter dem Prinzip, Gary?
Das dritte Prinzip, erlaube dir und anderen zu scheitern, ist vor allen Dingen die innere Haltung der Improvisateure. Die vermeiden, den Fehler aus dem Weg zu gehen. Das habe ich jetzt wahnsinnig gut formuliert. Die vermeiden, den Fehler aus dem Weg zu gehen. Die sagen, einen Fehler zu machen ist kein Grund, nicht in die Aktion zu gehen. Oder wie Homer Simpson in einer Folge einst gesagt hat, etwas nicht tun zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun. Und dieses Mindset, dass ich in die Fehlerzone eintreten könnte und trotzdem damit weitermachen könnte, ist das Mindset, das uns erlaubt, in unbekannten Situationen neue Wege, neue Ideen auszuprobieren. Weil ich mich nicht wie der Hase vor der Schlange vor dem Fehler fürchte und ihn vermeide, sondern ich geübt habe in der Improvisation, mit dem Fehler auch zu leben oder aus dem Fehler etwas machen zu können. Und ich habe den Niki in den anderen Folgen auch schon zitiert. Er hat ganz oft an das Whiteboard das Wort Fehler geschrieben. F-E-H-L-E-R. Und wenn er diese Buchstaben nimmt und neu anordnet, kommen die Buchstaben in der Reihenfolge H-E-L-F-E-R raus. Und aus Fehlern werden Helfer. Und das ist das Mindset, das den Improvisateuren zugrunde liegt, mit dem sie dann wahrlich ja genau uns sagen dürfen. Was ich ja schon mal gesagt habe, es ist nicht das Missverständnis. Es ist nicht gemeint, dass wir Fehler machen, um der Fehler machen willen. Das tun die ImprovisateurInnen nicht, sondern sie sagen, ich erlaube, dass ein Fehler passieren kann, denn ich bin trainiert darin, mit meinen eigenen Fehlern, mit meinem eigenen Scheitern produktiv und konstruktiv umzugehen und weiterzumachen. Und weil wir das können, können wir neue Wege gehen, können Neues ausprobieren, können sogar sagen, komm, Gerald, mach diese Übung in seiner Kopfstimme.
Ja, und wir sehen dann auch Fehler als Chance.
Genau. Ich glaube, ich würde nicht jeden Fehler als Chance sehen, sondern ein Fehler ist kein Stoppschild, ist keine Sackgasse, es ist nicht der Grund aufzuhören. Außer, es mag einen Kontext geben, in dem ein Fehler nicht passieren darf. Und das ist vielleicht auch die Grenze des Improzykluses. Ich erinnere von vor 6 Wochen an meine Schraube im Space Shuttle. Dort darf der Fehler nicht passieren, denn der Zyklus ist nicht fortgesetzt. Auf diesen Fehler gibt es keine Beobachtung und keine Reaktionsmöglichkeit. Immer nur, wenn es die Beobachtung und die Reaktionsmöglichkeit gibt, macht es auch Sinn, das zuzulassen. Wenn der Fehler wirklich gravierend, tödlich, letztendlich ist, dann ist der Improzyklus vielleicht nur hilfreich, um nicht einzufrieren und nichts zu tun, sondern zu sagen, ich mache noch irgendwas. Ich gebe ein Beispiel. Mein Vater war Chirurg. Und ein Chirurg wird grundsätzlich darin trainiert, mit wirklich mit dem Leben zu spielen. Und seine Entscheidungen können endgültig sein. Deswegen würde mein Vater als Chirurg Fehler mal versuchen, maximal zu vermeiden. Durch maximale Vorbereitung, durch bildgebende Maßnahmen, durch das Üben, durch das Anzeichnen, tut mir mal alles, um den Fehler zu vermeiden. Denn der Fehler könnte dramatische Folgen haben. Das ist auch so sein Grundmindset. Und dann, wenn auf einmal der Blutdruck fällt, irgendwo Blut ausläuft, ist es besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Das heißt, dort auf einmal shiftet das Ganze dann. Und deswegen ist der Impro-Kreislauf, er hat seine Grenzen. Es gibt Orte, wo man nicht reagieren kann. Dort sollte man nicht auf den Impro-Kreislauf setzen. Aber wenn dann trotzdem dramatische Dinge passieren, kommt der Impro-Kreislauf auch immer wieder ins Spiel, damit er uns nicht handlungsunfähig werden lässt. Und man sagt, okay, lieber was machen als nichts zu tun, weil wenn wir nichts tun, gehen wir trotzdem unter.
Und ich glaube, also ja, das ist nicht ganz dort anknüpfend, aber bei etwas, wo wir zum Teil auch bei Tagungen, wenn wir Zusammenfassungsshow spielen, am Anfang mit den Leuten machen, ist so ein Daumen-Zeigefinger, eine Auflockerung, wo die Leute dann also mit dem, zuerst auf jemanden zeigen, nur mit dem Zeigefinger, dann sich den Daumen geben können, dann das mit beiden Händen machen und dann abwechselnd, also nicht gleichzeitig und ohne dabei Pistolen zu machen.
Genau, das Wichtige ist, dass man erst nur den Zeigefinger macht, dann den Zeigefinger einklappt und den Daumen hoch, dann macht man das hin und her, das geht mit einer Hand auch sehr gut, dann macht man dasselbe mit der anderen Hand, das geht auch sehr gut, Synchronizität, beides mal nur der Zeigefinger vor oder nur der Daumen hoch und dann versetzt man das um eins, dass die eine Hand den Zeigefinger nach vorne zeigt, die andere Hand den Daumen und dann wechseln. Und dann passiert ganz oft Folgendes, dass Leute machen das 3-4 Mal, können sie nicht, hören sie auf. Legen die Hände weg und anstatt sich dem Fehler hinzugeben und sagen, okay, ich hab's nicht geschafft, ich probiere es nochmal, ich suche nach Lösungswegen oder Hilfestrategien, um da rauszukommen, brechen sie ganz oft lieber ab. Und dann erzähle ich immer wieder gerne dieselbe Geschichte für alle Hörerinnen des Podcastes, die ein Kind zu Hause haben, das älter als 2 Jahre ist, werden sich an die Phase erinnern, wo ihr Kind versucht hat zu laufen. Gott sei Dank hat die Natur einen Rahmen geschafft, dass Kinder scheitern können. Sie haben sehr weiche Gelenke und wenn sie hinfallen, ist das nicht so schlimm. Denn wenn ein Kind anfangen würde zu laufen, dann wird es irgendwann hinfallen. Und stellen Sie sich mal vor, das würde sich genauso benehmen wie ein Erwachsener, der die Finger- und Daumenübung machen würde. Da würde es einmal hinfallen und würde sagen, nee, das mit dem Laufen ist eine scheiß Idee, das mache ich nie wieder. Und das würde dazu führen, dass dann Eltern ihre Kinder Jahrzehnte durch die Gegend tragen müssten. Das möchte auch keiner. Das heißt, es ist noch spannend. Das ist etwas, wo ich bin nicht so ein großer Fan davon, die Impro mit Spielen und mit Kindlichkeit gleichzusetzen. Ich finde, das wertet die aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr ab manchmal. Aber das ist ein großer Unterschied, der im Spielerischen oder im Kindlichen drinsteckt, dass es viel weniger die Angst davor gibt, Fehler zu machen und es einfach nochmal oder anders zu probieren. Und ich glaube, der erwachsene Mensch, der sozialisiert wird, der wird von den Fehlern wegsozialisiert. Keith Johnstone schreibt in seinem Buch, in seinem ersten Buch Impro, darüber, wie er zur Impro gekommen ist und erzählt, dass er ein Grundschullehrer war und von der Schule gelernt hat, wir versuchen in der Schule Fehler zu vermeiden. Wir machen dann gute Noten, wenn wir keine Fehler machen. Niemand gibt dir per se eine gute Note, weil du eine originelle oder außergewöhnliche Idee hattest, die aber nicht funktioniert hat. Und das, sagt Johnstone, ist der Tod der Kreativität. Denn Fehler zu vermeiden ist der Tod der Kreativität. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten von uns, die in der westlichen Welt in Schulsystemen und universitären Systemen oder auch in Ausbildungssystemen, wo die sich lustig machen über Fehler oder die sich bestrafen für Fehler, gelernt haben, the safest way to survive, don't make a mistake. Und nicht eine neue Idee haben. Du könntest ausgelacht werden, du könntest eine schlechte Note bekommen und dadurch haben wir einen Rahmen, der uns das Fehler vermeiden anerzogen hat, den meisten von uns. Und da ist dann für mich die Verbindung, wo in dem sich selbst und anderen erlauben, Fehler zu machen oder zu scheitern, wie die Nähe zur Kindlichkeit drin steckt, weil die haben ganz oft so diese sozialen Ängste, Drücke nicht. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir über Fehler nachdenken und wo sind Fehler möglich, uns klar zu machen, Fehler sind nicht gleich Fehler. es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Super-GAU und einem kleinen Bubu. Und wir uns immer fragen müssen, wie gravierend ist die Auswirkung, wie hoch ist das Risiko meines jetzig gradigen Scheiterns. Und wenn das gering ist, kann ich es locker riskieren. Wenn das gravierend ist, sollte ich es nicht riskieren. Ich musste mal einen Pitch machen vor mehreren Führungskräften des Kantons Zürich. Da wäre ein Scheitern relativ teuer für uns geworden. Wir hätten viel Geld oder einen großen Auftrag nicht machen können. Dort minimiere ich die Fehlerchance. Aber wenn ich einfach so das Gespräch habe und ich weiß, in der Konversation kann ich immer erklären, umdeuten, ich kann all meine kleinen Fehler, die ich in der Konversation mache, ausbügeln, dann ist es für mich nicht so notwendig, alles zu kontrollieren. Und da kann ich in dem Mangel an Kontrolle, mit der Chance von Fehlern, habe ich aber auch viel mehr Chancen, ganz neue, auf innovative, auf andere Gedanken zu kommen, als wenn ich in ein Gespräch reingehe und ich weiß ganz genau, was ich sagen möchte. Ich habe mir genau überlegt, wie ich das tue. So erleben wir das zum Teil in Simulationen für Mitarbeitergespräche, dass Vorgesetzte sich ganz genau überlegen, wie sie das Gespräch führen würden und dadurch diese ganze Reaktivität verpassen. Wenn ihr euch an die dritte Definition der Improvisation erinnert, alles ist Aktion und Reaktion. Und sie verpassen die Reaktivität, haben das Gefühl, sie vermeiden so Fehler, aber verlieren dadurch auch ganz viele Chancen und werden auch vielleicht gar nicht gehört. Und man könnte das ja sogar auch als Fehler sehen, dass man durch das Fehler vermeiden sogar mehr Fehler machen könnte.
Anfangen ist ja der erste Schritt zum Kreativsein. Und wenn ich natürlich will, Fehler vermeiden, fange ich gar nicht erst an und gehe gar nicht in den Prozess rein.
Voll.
Ja, zum Teil sagen wir, scheitern, feiern oder scheitern zulassen. Wir sagen, erlaube dir und anderen Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, dort steckt auch viel mehr in dem, ich erlaube mir Fehler zu machen. Ja. Zum Teil mache ich in Seminaren auch die Erfahrung, dass wir sie zum Beispiel die Teilnehmer den Porträts voneinander zeichnen lassen, wo sie nicht aufs Blatt schauen. Ja. Was mich schon eine wunderbare Reaktion gibt. Mhm. Wie viele haben halt auch Zeichnen mit etwas Bewertetem assoziiert, verknüpft, wo ihnen mal irgendjemand gesagt hat, hey, du kannst nicht gut zeichnen oder es gibt plötzlich eine Wertung drin.
Es ist halt etwas, was man sehr objektiv vergleichen kann. Ja.
Mhm. Und wenn ich sie dann einmal frage, wenn sie sich die Porträts zeigen und sie die Porträts von den anderen anschauen, wo die gemalt haben, finden sie es immer mega lässig. Und bei den eigenen ist auch immer so, ich weiss nicht so recht. Also dass sich selber Fehler zugestehen, fällt sehr vielen schwer.
Voll, weil ich glaube, wir haben so ein Worst-Case-Szenario in unserem Kopf. Wir überlegen uns, was ist die schlimmste mögliche Konsequenz des Fehlers. Wenn ich jetzt diese Person blind zeichne und das sieht in Anführungszeichen hässlich aus. Da könnte die andere Person glauben, ich denke, sie sei hässlich. Oh Gott, und danach wird sie nie wieder in Bomben mehr reden und mich für ein arrogantes Arsch halten. Und auf einmal ist so eine Schwarzkaskade der Worst-Case-Szenario drin. Ich gehe manchmal, ich habe ja Seminare an der ETH gegeben, dort gehe ich noch einen ganzen Schritt weiter. Denn was ist noch schlimmer als Zeichnen? Singen. Wo ich eine Übung mache, die nennt sich Hotpot, wo die Teilnehmerinnen alle, und jetzt stellt euch das mal bitte vor, jetzt haben wir da 16 ETH-Postdocs, Assistenzprofessoren und Doktorandinnen. Das ist nicht die most outgoing, kreativste Gruppe der Welt. Sie müssen miteinander, nacheinander, inspiriert miteinander Lieder singen. Zum Teil nur wenige Takte. Und die Aufgabe ist die, ihr hört das Lied, sobald ihr eine Inspiration zu einem Song habt, müsst ihr in den Kreis Mitte treten, die Person, die singt, tritt raus und ihr müsst euer Lied singen. Die Aufgabe der anderen ist es, sobald sie merken, dass die Person in der Mitte sich unwohl fühlt, das kann nach einer Note, nach zwei Worten sein, ist es die Aufgabe, dass die nächste Person reinspringt und ein neues Lied beginnt. Und dass wir damit anderen erlauben zu scheitern, indem wir sagen, wenn ich merke, du kommst in die Panikzone, es geht dir nicht wohl, dann komme ich und rette dich. Das funktioniert aber nur, wenn ich auch bereit bin, mich dem zu stellen. Ich werde mich gleich für den Moment nicht wohlfühlen. Und auf einmal wird dieses Unwohlsein immer weniger, weil ich weiß, es kommt mir jemand retten. Und die allermeisten Menschen haben Freude am Singen. Auch ich habe Freude am Singen. Ich habe keine Freude daran, vor anderen zu singen. Aber am Singen an sich habe ich Freude. Wenn ich alleine in meinem Auto sitze oder in der Dusche, ich singe. Also mir macht der Akt an sich ja Spaß, aber ich mache ihn nicht öffentlich, weil ich Angst vor der Reaktion habe. Und da steckt also wohl das Üben, ich übe es. Es ist nicht so schlimm, auch wenn ich es nicht gut mache. Und ich weiß, ich habe Leute, die mich retten. Das ist die Hotpot-Übung. Keine Sorge, liebe potenzielle Kundinnen. Ich mache die nicht so wahnsinnig oft. Ihr werdet das nicht unbedingt machen müssen. Aber es ist eine ganz tolle Scheiterübung. Und sie zeigt auch, wie wichtig der Rahmen für das Scheitern ist. Denn wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr würdet über Mittag mit euren Arbeitskollegen in der Karaoke-Bar gehen, ganz furchtbare Idee. Ihr würdet wahrscheinlich nicht voller Imbrunst Wonderwall singen. Wenn ihr mit den richtigen Leuten oder in Klammern mit den richtigen hemmungssenkenden Substanzen unterwegs seid, ist auf einmal ein Abend in der Karaoke-Bar großartig, weil ehrlich gesagt, nobody cares. Nobody cares, ob du das wahnsinnig toll singst oder nicht. Es ist viel wichtiger, dass du mit Leidenschaft und Liebe singst, als ob das gut ist. Niemand geht in die Karaoke-Bar, um jemanden gut singen zu hören. Wer gefährdet das? Zyniker. Die Zynikerin, die in die Karaoke-Bar geht und andere Leute verächtlich anschaut, weil das jetzt nicht so toll ist, die zerstört diesen Rahmen, den es anderen erlaubt zu scheitern. Und wenn dieser Rahmen zerstört ist, wird es richtig schwer, im Moment zu sein, zu dem Moment ja genau und zu sagen. Und das ist etwas, was wir mit auch Scheitern üben, warum wir in Improvisationsübungen Scheitermomente herstellen, dass wir von uns, dass wir diese Macht den anderen nicht mehr so sehr geben. Das ist etwas Spannendes, was viele Improvisateurinnen über Jahre entwickeln. Es ist ihnen irgendwann nicht mehr so wichtig. Sie geben der Außenwelt nicht mehr so viel Macht. Das hört nie ganz auf und es wird immer die Menschen geben, die es trotzdem können. Wenn meine Mutter mir was sagen würde, das würde mich trotzdem in Mark und Bein erschüttern. Viel mehr als 200 Fremde. Aber durch das Üben, in solche Situationen zu kommen, in einem geschützten Rahmen, geben wir der Außenwelt auch weniger Macht. Aber in einem Business-Kontext können wir das extrem herstellen, indem wir uns bewusst machen, wie beeinflusst meine Handlung die Möglichkeit des anderen Fehler zu machen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich in meinen Seminaren so, auf Englisch würde man sagen, bickering, so frötzeln, so kleine Kommentare über andere, die man eigentlich gar nicht böse meint, total verbiete. Mhm. Denn auch wenn du es nicht böse meinst, erlebt eine andere Person, oh, ich bin gescheitert, darauf hat es eine Reaktion gegeben, das möchte ich vermeiden. Mhm. Sich zu fragen, wo ist das Verhalten von mir, meinem Team, meiner Gruppe, dem Scheitern oder dem Fehler machen unzuträglich, was dazu führt, dass Leute es vermeiden werden, was dazu führt, dass Leute mehr Ja-Aber sagen werden oder sogar Nein-Sondern, dass sie keine neuen Ideen ausprobieren werden, weil sie haben keinen sicheren Rahmen, dass, wenn das nicht klappt, sie unbeschadet davon kommen, was dazu führen wird, dass ihre Präsenz weggehen wird von den anderen, sondern im Schutz auf sich selber kommen wird. Wir werden nur noch abwehren und dann haben wir so eine Stillstandssituation, wo Leute im Kreis sitzen, keiner macht mehr einen Vorschlag und was gesagt wird, wird zerrissen von den anderen. Und ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Kontext eine schöne Vorstellung ist. Und das ist es, wie können wir also den Leuten am meisten helfen, in die Präsenz zu kommen und ja genau und zu sagen, indem wir anderen erlauben, Fehler zu machen.
Ja. Und ich glaube, das ist etwas, oder das merke ich auch, wo man wirklich trainieren kann, also auch in unserem Seminar. Am Anfang, man beobachtet es auch sehr am Körper und an der Haltung. Also wir bringen bei Leuten ja bewusst in Situationen, wo sie Fehler machen. Das macht niemand bewusst Fehler, das ist wichtig. Und wenn ein Fehler passiert am Anfang, wenn die Leute, sie ziehen sich so richtig in ein Schneckenloch zurück, voll, oder so die Schulter geht runter, der Blick Körper geht runter, genau.
Die Muskeln werden angespannt.
Mhm, und es kommt so sehr viel Spannung. Also man macht sich viel kleiner. Und wir gehen dann bewusst in eine Gegenposition, wir tun eher Brust auf, wenn man einen Fehler macht, den Arm aufreißen und verankern so auch ein Gefühl bei den Leuten, die Stimmung wird viel gelöst, wenn man auch mitbekommt, andere sind auch am Scheitern.
Ja.
Es ist mehr ein Miteinander und das bringt dann auch so, dass, hey, vielleicht nachher, wenn ich im Büro hocke und ich mache einen Fehler, dass ich das wie im Kopf auch habe, okay, hey, ich habe das erlebt und ich gehe jetzt mit dem anders um.
Voll. Ich möchte darauf was erteilen, worüber ich bin ja oft nachgedacht habe. Ich bin ja ein großer Fußballfan. Wer mit mir Seminare und Kurse macht, es kommen irgendwann Fußballmetaphern. Und etwas, was mich bei Fußball immer wahnsinnig aufgeregt hat, ist so bei Finals, dass die zwei Platzierten kriegen ja dann oft ihre Silbermedaille und ganz viele Fußballprofis haben sich die wahnsinnige Unart angewöhnt, dass sie die sofort abziehen. Und ich habe das immer irgendwie respektlos, diese Situation, dass ihr seid Zweiter geworden, das ist nicht nüt, empfunden und hat mir nie so ganz gefallen. Und ich habe das Video gestern gesehen, wo das zusammengestellt wird. Es gibt Leute, die reagieren so drauf, ne, die kriegen das und nehmen das ab. Und dann gibt es andere Spieler. Und es gab wahnsinnig interessant, dass es dann Ronaldo war, der eine Champions League-Finale verloren hat, der diese Silbermedaille bekommt, der sich anguckt, der sich bedankt und der in dem Moment lächelt. Und ich möchte, warum erzähle ich das? Ich glaube, es ist kein Zeichen von Ehrgeiz, dass man sich ärgert. Niemand will mir doch sagen, dass Ronaldo nicht ehrgeizig ist und nicht, ehrlich gesagt, unbedingt das Finale gewinnen wollte. Aber das heißt nicht, dass ich nicht, wenn es vorbei ist, nicht zurück in den Moment kommen kann und sagen kann, ich werde doch für den Rest meines Lebens mehr davon haben, wenn ich diesen Moment, wo ich den zweiten Platz bekomme, genieße und diesen Mindshift mache, als wenn ich jetzt einfach noch 3 Stunden lang hässig und sauer bin. Natürlich darf man sich ärgern, dass man verloren hat. Oder man darf sich ärgern, dass etwas schiefgegangen ist. Aber die Frage ist, wie viel Macht gebe ich dem? Und wie viel Lebensqualität verliere ich denn dadurch, dass ich etwa an etwas festhalte, was ich jetzt gar nicht mehr ändern kann? Es bringt nichts, dass ich mich jetzt länger ärgere. Es bringt nichts. Das ist ja Minuten nach dem Spiel. Ich würde am liebsten, wenn ich sagen, schrei raus, dass du verloren hast, heul auf den Boden, mach alle Kraft und dann, now it is. Und jetzt bin ich Zweiter. Das ist wie ein Gedankengang. Bin ich der Erste, Letzte oder bin ich der Zweite? Ich würde sagen, hey, Gratulation. Es gibt Milliarden Menschen da draußen, die gucken dir gerade zu, die würden alle alles dafür geben, Zweiter bei der Fußballweltmeisterschaft zu werden. Und das ist etwas, das hat was mit Scheitern umgehen zu tun. Und das ist nämlich auch etwas, was gerade Mannschaftssportarten massiv brauchen. Die Fähigkeit, das, was ich wollte, hat nicht geklappt. Ich habe aufs Tor geschossen, ich habe verfehlt. Jetzt, ich muss sofort weitermachen. Ich muss sofort die nächste Chance sehen und nicht an dem hängen bleiben, was gerade war. Und ich glaube, das macht, glaube ich, wenn man so Spitzenfußball anschaut, viele Spitzenfußballer aus. Und das ist das, was Roger, ich nehme jetzt unser allseits geliebten Roger Federer, der ja vor ein paar Monaten eine Rede zum Abschluss an einer Uni gehalten hat, wo nagelt mich nicht ganz genau auf die Zahlen fest, mag nicht stimmen, wo er erzählt, er hat 72% aller seine Spiele gewonnen, aber nur 54% aller Bälle, die er gespielt hat. Und wo er sagt, was macht die richtig Guten aus? Sie gewinnen ein bisschen mehr, als dass sie verlieren. Die gewinnen nicht viel mehr. Knapp mehr als die Hälfte der Punkte gewinnen sie. Und dass sie knapp mehr als die Hälfte der Punkte gewinnen, was dann dazu führt, dass sie 72% aller Spiele gewinnen, ist, sie können besser damit umgehen, dass sie fast die Hälfte aller Punkte verlieren. Und das ist so spannend. Googelt das mal. Roger Federers Rede an der Uni, College Graduation Speech oder sowas, etwas.
Ja, wir werden es ja verlinken.
Wir können sie gerne verlinken, weil die ist großartig, weil sie genau das zeigt. Erfolg ist nicht, dass man etwas wahnsinnig gut kann. Erfolg ist der Umgang mit den Momenten, wo es nicht klappt. Und die das können, werden irgendwann immer besser. Deswegen, nicht nur für sich, also ist das jetzt für sich auf sich selbst bezogen, aber auch im organisatorischen Kontext, wenn du andere entwickeln möchtest, erlaube ihnen zu scheitern. Vielleicht, wenn du jetzt irgendwie eine der 3 großen Consulting-Firmen bist und sagst, es wollen eh alle bei mir und wer scheitert, schmeiß ich raus. Vielleicht, wenn du aus allen auswählen kannst, kannst du vielleicht so ein Survival of the Fittest-Strategie machen. Aber ich glaube, die allermeisten sparen viel mehr Geld und werden viel weiterkommen, wenn sie das, was sie haben, entwickeln. Und das, was sie haben, entwickeln, heißt ganz oft, ihnen erlauben zu scheitern. Und sie ihnen erlauben zu scheitern, heißt, dass Menschen erfahren, mein eigenes Scheitern hält die Welt nicht an, es ist nicht so schlimm, ich kann trotzdem weitermachen, ich kann aus meinem Scheitern was lernen, als eine Chance begreifen, was lernen, was ich vorher nicht wusste. Und es heißt aber auch, anderen den Rahmen zu geben, dass sie, ohne dass sie in Gefahr, sei es psychologisch, emotional oder körperlich, ohne dass sie in Gefahr kommen, Fehler machen dürfen oder scheitern dürfen. Und das, ohne das geht das ja genau und glaube ich nicht wirklich.
Danke vielmals. Bitte. Ich finde, das hat sich jetzt wunderbar als Schluss angeboten. Wir sind am Ende von unserer Serie angelangt. Wenn ihr noch mehr über das Scheitern wollt hören und euch damit auseinandersetzen wollt, ich rede in der Folge 7 mit dem Niki, der ja schon zitiert worden ist von Gary, auch nochmal auch ein bisschen ausführlicher über das Thema Scheitern.
Ich möchte auch sagen, ich halte das für eine der besten Podcast-Folgen, die wir über alle unsere Podcasts gemacht haben, die Folge zum Scheitern.
Das ist doch schön zum Hören. Ja, wenn ihr jetzt findet, hey, der Impro-Zyklus, das ist etwas, wo ich mit meinem Team wird erfahrungsbasiert lernen, anwenden. Ihr könnt uns buchen, wir kommen gerne zu uns.
Ihr könnt auch zu uns kommen.
Absolut, beide Sachen sind möglich. Ihr findet alles unter pfirsi.ch. Ihr könnt gerne auch eine Anfrage schicken an business@pfirsi.ch. Gerrit, danke vielmals, dass du da als Gast dabei warst, dass du uns einen tiefen Einblick gegeben hast in den Impro-Zyklus und in die einzelnen Bausteine.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Damit, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.